Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Herzlich willkommen beim Podcast Einfach unterrichten vom Friedrich Verlag. Heute geht es um ein Thema, das bestimmt nicht nur mir auf den Nägeln brennt. Und ich bin sehr gespannt, was die neue Ausgabe von Praxis Deutsch und natürlich vielmehr noch meine heutige Gesprächspartnerin Astrid Müller dazu zu sagen hat. Lesen. Liebe Astrid, bevor wir einsteigen, noch kurz zu uns. Du bist Professorin für Didaktik der deutschen Sprache an der Universität Hamburg mit Schwerpunkt Lese- und Rechtschreibförderung und Mitherausgeberin dieser Zeitschrift. Mein Name ist Veronika Obermeier und ich arbeite am Institut für Digitales Lernen und bin zudem Lehrerin für Deutsch und Englisch am Gymnasium. So, aber nun zum Thema. Der PISA-Schock steckt uns ja immer noch in den Knochen und dass unsere Schülerinnen und Schüler häufig keine guten Lesekompetenzen haben, hört man quasi täglich in den Lehrerzimmern der Republik. Vielleicht sollten wir erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Astrid, wie steht es denn um das Lesen momentan?
Ja, also ich würde am liebsten nicht sofort mit dem großen Lamento beginnen, sondern vielleicht einmal überhaupt vielleicht ein bisschen mit einer kleinen Außenperspektive auf das Lesen schauen. Denn es ist ja einfach so, dass das Lesen in den letzten Jahren, Jahrzehnten eine sehr starke Konkurrenz bekommen hat. Geschriebene Texte sind einfach nicht mehr das Leitmedium, denn wir haben es zu tun mit einer absolut multimedialen, multimodalen Informationsgesellschaft und selbst Generationen, die, so wie ich, noch mit dem Buch als Leitmedium aufgewachsen sind, nutzen ganz andere Medien zur Unterhaltung, zur Wissenserweiterung, um mitreden zu können. Das beste Beispiel liefert ja unser Podcast. Wir reden übers Lesen und wir fordern Menschen auf, uns zuzuhören. Natürlich ist damit auch verbunden der Appell, schauen Sie bitte auch in die Ausgabe von Praxis Deutsch und lesen Sie die Texte, die dort stehen. Und auch wenn man sich sonst umschaut, beim Bahnfahren zum Beispiel, viele Menschen sitzen, auch nicht mehr junge, mit Kopfhörern und mit einem digitalen Endgerät und hören Hörbücher und anderes oder schauen Videos und so weiter und so fort. Und wenn man dann vergleicht, wie viele lesen tatsächlich Texte, dann ist das doch schon eine viel geringere Zahl. Und wenn wir uns anschauen, zum Beispiel auch die Daten, die immer auch Börsenverein des deutschen Buchhandels uns liefern, dann wird deutlich, dass die Zahlen, zum Beispiel Buchverkäufe, insgesamt zurückgegangen sind. Aber interessanterweise gerade bei den jugendlichen Leserinnen und Lesern ein Zuwachs zu verzeichnen ist. Und spätestens seit der Frankfurter Buchmesse wissen wir um ja diesen Hype um die leichten Liebesromane, also diese New Adult Literatur. Und das ist für mich eben ein Zeichen, dass gerade so im Bereich des Lesens die Schere wieder weiter auseinanderklafft. Das heißt, wir haben eine Gruppe von jungen Menschen, vorrangig junge Frauen, die sehr, sehr, sehr viel lesen und die sehr viel Zeit mit Literatur verbringen. Und dann haben wir auf der anderen Seite eben sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche, die kaum noch Berührung mit gelesenen Texten haben. Und das zeigt sich eben auch sehr deutlich. Jetzt muss ich dann doch ein bisschen das Dilemma zeigen. Das zeigt sich unter anderem in den ganzen empirischen Untersuchungen, die wir haben. Gerade die Gruppe derjenigen, die mit sehr geringen Lesefähigkeiten ausgestattet sind, nimmt in Deutschland weiter zu. Wir haben in der Grundschule, also IGLU-Untersuchung ist ja die Viertklässlerinnen und Viertklässler untersucht, wir haben hier fast ein Viertel der Kinder, die nicht auf der sogenannten Kompetenzstufe 2, das ist also so, dass man ja mit Texten eben gut klarkommt, lesen kann. Auch die PISA-Studie hat uns das wieder gezeigt. Ich sage inzwischen, wir hatten PISA-Schock 1 und wir haben jetzt den PISA-Schock 2. Es wird dann immer viel drüber geredet. Und irgendwann scheint es so, als wenn wir wieder so weitermachen wie vorher und es von den vielen Ratschlägen und Empfehlungen dann vielleicht doch nicht mehr so viel übrig bleibt. Das hat natürlich viele, viele Gründe, also unter anderem die Konkurrenz, die das Lesen hat, zu anderen Medien, aber natürlich auch die veränderte Schülerschaft. Wir haben in Hamburg über 50% von Kindern in Grundschulklassen, die einen sogenannten Migrationshintergrund, eine Migrationsgeschichte haben. Und da ist es einfach so, dass man von den Elternhäusern in vielen Fällen eben nicht verlangen kann, dass sie das, was wir immer wieder als Lese- und Lesemotivationsförderlich ansehen, tatsächlich betreiben können, dass sie ihren Kindern vorlesen können. Denn es gibt häufig wenig oder kaum geeignete Bücher in der Herkunftssprache der Kinder zum Beispiel. Und die Deutschkenntnisse der Eltern sind dann häufig eben nicht so, dass ihr erster Gang nach der zweiten Sitzung in einem Sprachförderkurs in die Bibliothek ist, um sich Bücher für die Kinder auszuleihen. Insofern ist die Schule, ist die Kita noch stärker in der Pflicht als sonst, gerade auch diese Kinder viel, viel stärker in den Blick zu nehmen, damit wir eben nicht die Situation haben, dass unsere Schere irgendwann so weit auseinandergeht, dass sie kaum noch zusammenzukriegen ist.
Ich glaube, das kann man jetzt finden, wie man möchte, dass die Elternhäuser das eben nicht mehr so gut stemmen können, die Kinder zum Lesen zu motivieren oder auch schon im kleinsten Alter mit Vorlesen zu beginnen. Es ändert nichts daran, dass wir die Situation jetzt so haben.
Genau.
Und dass wir uns darum kümmern müssen. Ich habe in den letzten Jahren viele Bemühungen seitens der Ministerien und der Wissenschaft und so weiter, was man denn jetzt alles machen könnte, um Lesen zu fördern, mitbekommen. Was hat sich denn davon bewährt? Also gibt es Maßnahmen, die gefruchtet haben?
Oh, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Denn Lesen ist ja nun etwas, was im Unterschied zum Beispiel zum Rechtschreiben nicht nur im Klassenraum stattfindet und nicht nur da gefördert wird. Wenn wir eben Kinder haben, die von zu Hause aus einen guten Kontakt zu Büchern haben, du hast schon gesagt, vorlesen im Elternhaus, sich über Bücher auch verständigen zum Beispiel, sind ja Dinge, die wir nicht unbedingt auch beobachten beziehungsweise auch beforschen können. Und insofern ist es immer schwer zu sagen, was hilft tatsächlich. Aber es gibt so zwei, drei Dinge, von denen man sagen kann, dass wir hier gut ansetzen müssen und auch können. Es ist zum Beispiel so, dass die IGLU-Studie, also Viertklässler, gezeigt hat, dass in deutschen Klassenzimmern ungefähr eine Stunde in der Woche weniger gelesen wird als im internationalen Durchschnitt. Da könnte man zum Beispiel gut ansetzen, dass man tatsächlich die Zeit, die für das Lesen in Klassenzimmern verbracht wird, erhöht. Und das bedeutet nicht, dass diejenigen, die schlecht lesen, dann in der Mittagspause lesen müssen, wenn die anderen draußen Fußball spielen dürfen, sondern dass es tatsächlich feste Lesezeiten im Ablauf der Schulwoche gibt, die tatsächlich für das Lesen genutzt werden und eben nicht unter Zwang und ihr müsst jetzt, sondern tatsächlich auch mit Möglichkeiten, die Kinder und Jugendliche tatsächlich vielleicht auch ansprechen. Dazu gehört nicht nur der schöne Lesesessel im Klassenzimmer, sondern dazu gehören auch vielfältige Zugänge auch zu Büchern. Ne? Also wir haben zum Beispiel in der aktuellen Praxis Deutschausgabe ein Modell zu Lesepatenschaften, die inzwischen, so ist mein Eindruck zumindest, für die Mittelstufe sehr etabliert sind. Und hier ist es zum Beispiel ganz großartig, dass eben zwei Kinder sich gegenseitig aus einem Buch vorlesen können, dass sie auch, wenn ihnen das nicht gefällt, entscheiden können, dass sie ein anderes Buch wählen und dass es immer auch die Möglichkeit gibt, sich über das Buch auszutauschen und über das Gelesene zu sprechen, also die sogenannte Anschlusskommunikation auch so im Kleinen möglich ist. Und es verhindert, dass man im großen Klassenraum vorliest und das vielleicht gar nicht so gut kann und so weiter und so fort. Und wir haben auch wunderbare Modelle, finde ich, in der Ausgabe, die eben auch ganz andere methodische Zugänge, auch viel kleiner dann, dass man eben auch Wörter untersucht, zum Beispiel in Texten. einfach nutzen, um eben Zugänge zum Lesen zu haben. Das heißt also, mehr Lesen wäre für mich schon etwas, was unabdingbar ist und was auch relativ gut funktioniert. Wir haben in Hamburg genauso wie in allen anderen Bundesländern natürlich dann auch Initiativen, die das Lesen stärken sollen. Und interessanterweise ist ja gerade Hamburg auch das Bundesland, das nicht so stark abgefallen ist. Also man kann nicht sagen, wir haben zugelegt, sondern leider sind die anderen schlechter geworden, sodass ja Hamburg sich doch ziemlich im Bereich Lesen vorgearbeitet hat. Und ich führe das unter anderem darauf zurück, dass wir seit vielen Jahren Fortbildungsangebote haben für Lehrkräfte, damit sie eben auch ihre ja, methodische Vielfalt einfach auch entwickeln konnten. Und dass zum Beispiel so etwas wie das Leseband als eine Form der Leseförderung in vielen Klassenzimmern, in der Grundschule, aber jetzt auch zunehmend in der Sekundarstufe 1 etabliert ist und die Lehrkräfte tatsächlich aufgefordert sind, 20 Minuten mindestens an einem Schultag dann auch zu lesen und auch unterschiedliche Formen des Lesens dabei zu nutzen. Dass dann trotzdem einige, wenn vorgelesen wird, nicht unbedingt im Buch mitlesen, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber es gibt das Angebot, sich vorlesen zu lassen, selbst mit anderen Kindern zu lesen, auch mal über Texte zu sprechen, sodass hier eben wirklich eine gute Möglichkeit ist, um eben auch das, was bis zum Ende der Sekundarstufe 1 fehlt, die Entwicklung der basalen Lesefähigkeiten tatsächlich dann auch zu entwickeln. Das ist etwas, was uns ja allen auffällt, dass eben gerade diese basalen Fähigkeiten, dass wir nicht mehr davon ausgehen können, dass Kinder, die in die Sekundarstufe kommen, wirklich gute basale Lesefähigkeiten
ja,
haben.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Als ich mir die Modelle angeguckt habe, habe ich gesehen, ihr habt ja viel so von der 4. bis zur 6. Klasse etwa.
Ja.
Und spannend fand ich daran, und da musste ich mich auch selbst an der Nase nehmen, Lesen ist ja ein großes Thema. Und häufig ist man dann ja so mit seinem Stoff beschäftigt im Klassenzimmer, dass man da jetzt viel aufs Leseverstehen eingeht, weil das braucht man ja nun mal auf alle Fälle.
Klar.
Aber die basalen Lesefähigkeiten, da gehen wir ab der 5. so aus, das bringen die Kinder doch sowieso mit. Und das, glaube ich, ist nicht mehr immer der Fall. Und du hast vorher die Schere angesprochen. Ich glaube, ich kann ja zustimmen, wir müssen uns auf die Kinder konzentrieren, die an diesem einen Ende der Schere sind, weil wir die eben völlig zu verlieren drohen. Diese basalen Fähigkeiten, da war ich sehr überrascht, wie viele Modelle es gibt. Ich fand auch diesen Leseladen sehr schön. Da kommt oder eben auch das, wo man ganz verschiedene Fähigkeiten ein bisschen, ich darf eine Karte ablochen, wenn ich eine bestimmte Aktivität gemacht habe. Da könnte ich mir vorstellen, mit diesem Material kann man das sehr schnell ins Klassenzimmer bringen, ohne dass man jetzt eben viel vorbereiten muss. Und es sind sehr vielfältige Aktivitäten, weil dass wir dieses Lesen so ein bisschen in den informellen Bereich eigentlich holen, dass das zu zweit stattfindet, ich, du, wir, Würfel. Ja. Das ist was, das muss nicht immer von der Lehrkraft überwacht werden, sondern das darf ich auch mal so machen, glaube ich, befähigt die Kinder schon vielleicht sich auch zu Hause mal zu denken, ach, da setze ich mich auch mal gemütlich hin und nehme mir vielleicht das Buch, das ich mir aus der Schülerbücherei mitgebracht habe oder so.
Ja, ja, und das ist ja eben auch das Besondere am Lesen, dass es tatsächlich individuelle Zugänge erlaubt. Die kann ich natürlich auch haben, wenn ich ein Hörbuch höre oder wenn ich einen Film schaue. Aber wie gut ist es möglich, beim Lesen eben meine Geschwindigkeit an mein Verstehen anzupassen, wenn ich es kann? Das setzt natürlich voraus, dass ich eine entsprechende Lesegeschwindigkeit habe. Wie gut kann ich dann auch mal sagen, ach, der Abschnitt interessiert mich jetzt nicht so, kann ich mal so einmal drüber gucken und dann lese ich weiter. Das geht natürlich auch im Film, aber beim Lesen geht es viel, viel einfacher und besser. Wie schön kann ich dann auch, wenn das mein eigenes Buch ist, vielleicht auch mal ein Fragezeichen dran setzen oder mir auf einem Zettel dann auch Randnotizen machen. Darüber möchte ich später nochmal sprechen. Oder eben in der Situation, wenn ich mit jemand anders lese, sei es Mutter, Vater oder eben ein Lesepartner in der Klasse. Wie gut kann ich da die Gelegenheit nutzen, um dann zu sagen, ah, das verstehe ich nicht oder das finde ich jetzt aber unmöglich, wie das sich verhält. Also das ist nicht so, dass dieses ja, diese Individualität, die ich beim Lesen nutzen kann, wirklich für die Kinder auch zu einer Qualität werden kann. Und da hast du vollkommen recht, wenn das immer nur so im großen Klassenraum initiiert wird, dann geht genau diese Individualität eben auch ein wenig verloren. Und das auch als eine Stärke von lesendem Vorgehen auch ja deutlich zu machen, erfahrbar zu machen, das finde ich mindestens genauso wichtig wie als erster Ratschlag war ja mehr Zeit, wie eben mehr Zeit in das Klassenzimmer für das Lesen zu bringen, ne? Und so eben auch eigene Deutungen zuzulassen und nicht dann sofort darauf hinzuarbeiten mit der ganzen Klasse, also was ist jetzt die Deutung, die alle haben sollen. Davon können ja vor allen Dingen Schülerinnen und Schüler, die eher in der Oberstufe sind, ja auch das eine oder andere Lied singen.
Oberstufe war gerade ein schönes Stichwort. Ich möchte noch zuletzt kurz auf die Modelle für die älteren Schülerinnen und Schüler eingehen. Da fand ich sehr spannend, dass ihr sowas wie recherchiert mal im Internet, was wir häufig gern mal sagen, dass das mal ganz strukturiert angeleitet wird und mal wirklich die Kompetenzen, die man dazu braucht, hervorgeholt werden. Und das andere ist ein Modell, das gefällt mir sehr gut, weil es diese Struktur eines Textes herausarbeitet und wir das sehr gut methodisch angeleitet machen können mit dem Modell. Und zwar meine ich das mit den Klebezetteln. Kannst du vielleicht dazu kurz noch was sagen?
Ja, du meinst das Modell zum Color Coding von Mike Philipp. Das ist genau so etwas, wo der Leseprozess wirklich Schritt für Schritt unterstützt wird. Und wir haben jetzt viel geredet über Lesen literarischer Texte. Und hier geht es in erster Linie um Informationstexte. Und da komme ich um das Lesen nicht herum. Denn die Komplexität, die wir haben, die lässt sich eben, so wie wir das jetzt im Podcast so ein bisschen versuchen, ganz häufig in der mündlichen Kommunikation nicht so leisten. Und insofern ist dieses Color Coding, also sich genau zu bestimmten Dingen dann im Text auch Markierungen setzen und dann auch mit Randnotizen oder auch mit Klebezetteln zu arbeiten, ist das ein wunderbares Modell, das ich wirklich auch allen empfehlen würde. Ich mag aber im Übrigen auch das zu Lyrik sehr gern. Ich habe ja schon gesprochen über die individuellen Zugänge, die das Lesen einfach auch ermöglichen. Und da finde ich das Modell zu Lyrik mindestens genauso wichtig und schön. Du hast aber auch angesprochen, recherchieren im Internet. Das ist ja häufig recherchiert mal. Und wir wundern uns dann über die Ergebnisse, die dann die Schülerinnen und Schüler mitbringen. Wir haben hier ein Modell, da geht es um die Stolpersteine, die es ja in vielen Städten gibt. Und hier wird gezeigt, wie komplex das Recherchieren sein kann und welche Hilfen ich eben auch geben kann, um dann Recherchemöglichkeiten dann auch zu schaffen und auch ein bisschen zu unterstützen beim Recherchieren.
Also alles Modelle, die sich sehr gut im Alltag auch mit einem vollen Lehrplan unterbringen lassen. Und ich habe jetzt daraus gelernt, immer nur Absätze zusammenfassen und eine Überschrift finden reicht nicht. Mhm. Unsere Ergebnisse in den Studien sind so schlecht, dass wir wirklich handeln müssen. Und lieber mal eine Maßnahme ausprobieren, die vielleicht nicht so gut funktioniert, als gar nichts zu tun.
Ja.
Und mit den vorgeschlagenen Modellen hier, die sich ja auch auf andere Texte umlegen lassen, glaube ich, haben wir dann ein schönes, breites Set an Maßnahmen, die eben die unterschiedlichen Kompetenzen umsetzen.
Ja, ich würde gerne noch eine dritte, also wir haben ja gesagt, mehr lesen, vielfältige methodische Zugänge zum Lesen bieten. Und eine dritte wichtige Sache ist die, die sich Kirsten Boye, wir haben ein Interview mit Kirsten Boye in der Ausgabe, weil sie im März 75 wird und ich sie deswegen interviewen durfte. Ich habe sie nach einem Wunsch gefragt, die Kirsten Boye, an die Lehrkräfte zu ihrem halbrunden Geburtstag. Und sie hat sich gewünscht, lesen Sie. Und das möchte ich sehr, sehr gern als eine dritte wichtige Möglichkeit, das Lesen zu fördern und zu unterstützen, an unsere Lehrerinnen und Lehrer weitergeben. Lesen Sie, informieren Sie sich über aktuelle Kinder- und Jugendliteratur. Zeigen Sie sich Ihren Schülerinnen und Schülern tatsächlich als Menschen, die mit Büchern leben, ohne dass das dann sofort sowas ganz Abgehobenes vielleicht ist. Ja, die kann das ja auch, die hat studiert oder sonst was. Sondern offenbaren Sie sich Ihren Schülerinnen und Schülern als diejenigen, die Interesse haben an Literatur. Ja, nicht nur an Literatur, also wenn wir an schöngeistige Literatur denken, sondern auch an Büchern zu Informationsthemen zum Beispiel, so dass es tatsächlich auch Vorbilder im Klassenraum gibt und dass Ihre Schülerinnen und Schüler sich vielleicht auch trauen, Ihnen selbst mal von ihrer Lieblingslektüre zu berichten oder Ihnen sogar Bücher anbieten, die sie selbst vielleicht dann auch lesen sollen. Das wäre etwas, was ich so als Drittes gerne mit auf den Weg geben würde.
Sehr schön. Also lesen Sie gleich mal diese Ausgabe und genau. Dann weiter. Danke genau. Für das schöne Gespräch, Astrid. Alles Gute dir. Tschüss.
Tschüss.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.